Der Anfang ist gemacht. Der erste Schock ist überwunden. Hier kommt nun die zweite Folge unserer Serie Datenbankwissen für Mediengestalter. Und heute beschäftigen wir uns mal mit einem Thema, das vom Namen her wenigstens etwas nach Bund klingt. Dem Datenbankentwurf. Auf geht's!
Dein Gestaltungspodcast von Hogendorf.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Gestaltungspodcasts von Hogendorf. Okay, die große Enttäuschung gleich vorweg. Ein Datenbankentwurf hat nichts, aber wirklich absolut gar nichts mit dem Thema Bund zu tun. Es hat im weitesten Sinne was mit Kreativität zu tun. Aber selbst das muss man schon unter dem Mikroskop suchen. Wie du aber auch schon aus der ersten Folge weißt, ist das Thema Datenbanken mindestens prüfungsrelevant. Und darum schauen wir uns heute mal an, was du für einen guten Datenbankentwurf brauchst, welche Datentypen es gibt, was Datenkonsistenz und Redundanzfreiheit genau ist. Ich hoffe, du bist mir jetzt nicht böse, dass ich dich mit Bund ködern wollte. Aber es gibt ja hier auch noch viele weitere Folgen zu deutlich kreativeren Themen. Damit du in Zukunft aber nichts mehr verpasst, würde ich mich freuen, wenn du deinen Gestaltungspodcast einfach auf der Plattform deines Vertrauens abonnieren würdest. Vielen Dank.
Wiederholung.
Normalerweise beginnen wir ja die Folgen hier an dieser Stelle immer mit einer Definition. Heute machen wir das mal etwas anders. Wir beginnen mal mit einer Wiederholung der letzten Begriffe, denn die brauchen wir heute mehr als dringend. Wir erinnern uns. Bei einer Datenbank handelt es sich um eine strukturierte Sammlung von Daten, die in einem sachlogischen Zusammenhang stehen. Relationale Datenbanken sind die wichtigste Untergruppe von Datenbanken. Die Grundlage der relationalen Datenbanken ist die Tabelle, die wir Relation nennen. Jede Tabelle besteht wiederum aus Datensätzen. Die Zeilen einer Tabelle werden als Datensätze oder besser Tupel bezeichnet. Gleichartige Datenfelder sind etwa spaltenweise angeordnet und werden in der Theorie Attribute genannt. Und jedes Attribut wird durch einen Feldnamen genau bezeichnet. Das Wichtigste ist jedenfalls, dass jeder Datensatz über einen sogenannten Schlüssel als absolut eindeutig identifizierbar ist. Dafür wird in jeder Tabelle mindestens ein Schlüssel benötigt. In unserem Kundendatenbankbeispiel aus der letzten Folge können wir also eine passende Kundennummer als Schlüssel definieren. Diese sollte auch automatisch von der Tabelle vergeben werden, damit sie immer einzigartig ist und sich niemals doppelt. Weiterhin ermöglichen Schlüssel die Verknüpfung von Tabellen miteinander. Ein Schlüssel, der zur Identifikation der Datensätze der eigenen Tabelle da ist, nennt man Primärschlüssel. Wird dieser sogenannte Primärschlüssel in einer Tabelle verwendet, also verknüpft, die einen eigenen Primärschlüssel hat, so spricht man von einem Fremdschlüssel. Aber ob das passiert, kommt auf den Datenbankentwurf an. Fehlt uns also nur noch ein Punkt in den Grundbegriffen, um uns voll und ganz dem Entwurf widmen zu können.
Die Datentypen.
Den ich vielleicht ein bisschen unterschlagen habe, wenn man das so nennen möchte. Und zwar in unserer letzten Folge der Attribute habe ich nicht erwähnt, dass diese immer einen speziellen Datentyp haben müssen. Das hätte zu weit geführt. Daher kommen wir nun hier dazu. Welche gibt es eigentlich? Hier mal die wichtigsten Datentypen im Überblick. Wir haben die ganzen Zahlen, auch Integer genannt, Dezimalzahlen, Float or Decimal, Zeichen, Char, Text, Varchar, ja, nein, die sogenannten Boolean-Werte, Datum, das Date, Uhrzeit, die Time und binäre Daten, Binary. Warum ist diese Unterscheidung eigentlich so wichtig? Ganz einfach, denn zuerst entscheidet der Datentyp über die benötigten Speicherplatz und damit letztlich auch über die Performance der Datenbank und darüber hinaus ist die Festlegung des Datentyps zur weiteren Verarbeitung der Daten erforderlich. So kann mit Zahlen gerechnet werden, zum Beispiel die Menge eines Einzelpreises ergibt dann den Endpreis oder mit Texten lassen sich beispielsweise E-Mails generieren, währenddessen binäre Datentypen auch Bilder speichern könnten. Du siehst, es gibt viele Einsatzpunkte.
Forderungen an den Entwurf.
Jetzt, wo wir alles wissen oder zumindest wissen wir, wo wir hinspringen müssen in den Podcasts, wollen wir mal über den eigentlichen Entwurf reden. Und das kennen wir ja auch schon aus der Gestaltung. Es gibt immer Anforderungen, denen wir uns stellen müssen. Bei einem Flyer ist es die Zielgruppe, das Format oder auch der Geschmack des Kunden. Bei Datenbanken sind es die beiden Schlagworte Datenkonsistenz und Redundanzfreiheit. Das sind zwar die beiden Big Player, aber die wichtigeren Forderungen sind auch, die Daten müssen vor Verlust geschützt sein, denn Datenschutz entsprechen und eben auch mehreren Benutzenden die Bearbeitung gleichzeitig ermöglichen.
Atomisierung.
Doch bevor wir etwas entwerfen können, müssen wir erst einmal Inhalte schaffen. Das kennen wir aber bereits aus den anderen Bereichen unseres Berufes. Hier sollte man aber mit einem bestimmten Prinzip vorgehen und die Daten erstellen. Und schon bei der Erfassung die ersten Fehler zu vermeiden. Und hier kommt die Atomisierung ins Spiel. Durch das Erfassen der gesamten Anschrift in vielleicht nur einem Datenfeld ist das Sortieren der Datensätze, zum Beispiel nach Postleitzahlen, absolut nicht möglich. Auch ein Filtern der Daten, zum Beispiel nach Kunden aus, keine Ahnung, Seelbach, wäre nicht möglich. Die Forderung lautet deshalb, dass die Daten eines Datensatzes so zerlegt werden müssen, dass sie in einem Datenfeld immer nur eine Information befindet. Das bezeichnet man als Atomisierung.
Datenkonsistenz.
Soweit so gut. Erfasst und vereinzelt haben wir nun die Inhalte für unsere Datensätze. Kommen wir nun zur Definition von Datenkonsistenz. Jeder Datensatz muss eindeutig identifizierbar sein. Das nennt man konsistent. Dies wird jedoch dadurch erreicht, dass ein Teil der Daten, vielleicht eine Kundennummer, in einer Kundendatenbank nur ein einziges Mal vergeben wird. Dann kann man diese sogenannten Primärschlüssel verwenden, das haben wir schon gehört. Diese Kundennummer wird dann aber auch nicht erneut vergeben, wenn der Datensatz gelöscht wird. Denn konsistente Datensätze sind also gleich einem Fingerabdruck immer eindeutig unterscheidbar. Und das auch übrigens dann, wenn zwei Personen mit demselben Namen eine Wohnung und vielleicht auch einen Telefonanschluss haben. Jetzt schau nicht so schockiert. Klar kann Max auch einen Max Muster heiraten. Wir haben 2025. Auch wenn das einige noch nicht gecheckt haben.
Redundanzfreiheit.
Das ist eben ganz normal. Etwas ebenso Normales in einer relationalen Datenbank ist die Redundanzfreiheit. Werden sämtliche Daten nur ein einziges Mal erfasst und gespeichert, dann sind sie redundanzfrei. Dies spart nicht nur Speicherplatz, sondern verhindert vor allem Probleme bei der späteren Änderung der Daten. Bleiben wir mal bei unserem allgemeinen Beispiel der Kundendatenbank. Nehmen wir mal an, dass ein Kunde im Laufe der Jahre mehrere Bestellungen tätigt. Ohne die einzigartige Kundennummer müssten wir dann bei jeder Bestellung Name und Anschrift erneut und damit redundant erfassen. Das ist ungefähr so, wie wenn man bei Amazon als Gast bestellt. Wer macht denn sowas? Noch schwieriger wäre es, wenn sich nach einiger Zeit die Anschrift des Kunden ändert. Um die Daten konsistent zu halten, müsste man die Anschrift bei sämtlichen Bestellungen nachträglich ändern. Ein absoluter Albtraum für jede Buchhalterperson. Wir halten also fest, die Kundennummer als Primärschlüssel wird uns viel Arbeit ersparen, weil wir jede Kundenperson nur einmal angelegt haben und sie so immer wieder finden können.
Zusammenfassung.
Fassen wir das Ganze noch einmal kurz zusammen. An eine relationale Datenbank gibt es Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Datenkonsistenz, Redundanzfreiheit sind zwar nur die beiden Big Player, aber wichtige Forderungen sind unter anderem, dass die Daten vor Verlust geschützt sein müssen, dem Datenschutz entsprechen müssen und dass mehrere Nutzende die Daten gleichzeitig bearbeiten dürfen. Jeder Datensatz muss eindeutig identifizierbar sein. Das nennt man konsistent. Werden sämtliche Daten nur ein einziges Mal erfasst und gespeichert, dann sind sie redundanzfrei. Das klingt doch eigentlich ganz einfach. So. Wenn wir diese beiden großen Punkte beachten, steht einem soliden Datenbankentwurf also nichts mehr im Wege. Das heißt, wir können uns in der nächsten Folge der Serie Datenbankwissen für Mediengestalter mit der Normalisierung beschäftigen. Aber wie schon gewohnt erscheint nächste Woche erst einmal eine neue Folge zu unserem Gestaltungsthema, bevor wir hier wieder in die Datenbanken abtauchen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auch nächste Woche wieder reinhörst und vielleicht deinen Kollegen, KlassenkameradInnen und Freunden von diesem Podcast hier erzählst. Mein Name ist Michael und das hier ist dein Podcast rund um das Thema Gestaltung. Bis zum nächsten Mal. Bleib neugierig, hab eine gute Zeit und auf Wiederhören.
Das war dein Gestaltungspodcast. Gesprochen von Michael Neubert Zimmer, eine Produktion der Neubert-Gruppe.